Verdacht auf Russland-Spionage, heikle Connections, rechtliche Angriffe auf Kritiker und mehr. Seit Jahren hält der frühere Verfassungsschutzbeamte Egisto Ott die Republik in Atem. Eine Enthüllung folgte auf die nächste. Ott hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten, nun kommt es zum großen Showdown. Zum Höhepunkt einer weit verzweigten Staatsaffäre. Willkommen bei Nicht zu fassen. Showdown einer Staatsaffäre.
Willkommen bei Nicht zu fassen, dem Investigativ-Podcast von Profil. Mein Name ist Max Miller, ich bin Innenpolitikredakteur bei Profil und neben mir sitzt heute, wieder einmal, Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer. Hallo Anna.
Hey Max, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten.
In unserer aktuellen Staffel geht es ja um den ehemaligen BVT-Beamten Egisto Ott. Ott, der steht ab 22. Jänner in Wien vor Gericht. Da wirft ihm die Staatsanwaltschaft Spionage für Russland vor. Und, das ist wichtig, Ott hat das immer vehement bestritten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Wer Ott ist und was ihm so genau vorgeworfen wird, das habe ich ja mit meinem Kollegen Stefan Melicher bereits ausführlich beleuchtet. Und auch über Jan Marschalek, für den Ott laut Verdacht der Staatsanwaltschaft über Ecken gearbeitet haben soll, haben Stefan und ich schon ausführlich gesprochen. Alles über Marschaleks Flucht aus Europa, sein Leben in Russland und seine geheimen Operationen in quasi aller Welt, das hört ihr in der vergangenen Folge. Heute ändern wir den Fokus ein wenig und dabei sollst du, Anna, uns im Idealfall helfen.
Ja, sowieso immer gern.
Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer sind gespannt, denn heute schauen wir uns quasi direkt schauen wir auf Österreich, nicht nur auf was Marschalek quasi in Europa und auf der ganzen Welt getrieben hat, sondern tatsächlich, was das für Folgen in Österreich gehabt haben kann und schauen da auf einen Teil des mutmaßlichen Spionagenetzwerks, der eigentlich bisher unterschätzt wurde, vielleicht sogar absichtlich unter dem Radar lief und das ist jetzt wirklich relevant, wo Teile möglicherweise noch immer in Wien aktiv sind. Es geht um diese bulgarische Spionagezelle, die in Wien, London, Sofia und Berlin operierte. Das ist eine Zelle, die zu Einbrüchen, Observationen, Desinformationsoperationen und Technologiediebstahl tatsächlich eingesetzt wurde. Diese Zelle, die war eigentlich organisiert wie eine professionelle Dienstleistungsfirma, nur eben im Auftrag diverser russischer Dienste. Und diese Größe dieser Zelle, die erkennen wir jetzt eigentlich erst langsam. Anna, du bist heute deswegen hier, nicht nur, weil du meine Chefredakteurin bist bei Profil, sondern, und das sage ich jetzt, auch wenn es jetzt irgendwie einschleimend klingt, das soll jetzt gar nicht so sein, das ist ernst gemeint, du kennst dich in der Causa Ott, glaube ich, von allen österreichischen Journalistinnen und Journalisten einfach am besten aus.
Ich nehme gern Komplimente, egal ob sie ehrlich oder unehrlich sind.
Es liegt halt auch ein bisschen daran, dass du persönlich betroffen warst, teilweise. Die wurde ja auch nachspioniert von dieser Zelle. Auf jeden Fall hast du auch jetzt wieder mal Einblicke bekommen, die sonst noch niemand hat. Deswegen bin ich froh, dass du heute hier bist, um uns diese neuen Infos so ein bisschen zu erklären.
Ja, ich habe heute ein sogenanntes Radiogesicht. Es ist gut, dass man mich nicht im Real sieht. Ich habe nicht viel geschlafen, weil ich viele, viele Seiten Akt gelesen habe. Die haben wir jetzt, wie es der Max gerade gesagt hat, exklusiv bekommen. Und wie das halt so ist, wenn man was recherchiert, da hängen oft so viele einzelne Fäden und Enden in der Luft und man weiß gar nicht, wie man es genau zusammenknüpfen kann. Und manchmal kriegt man dann Unterlagen, die das alles so ein bisschen erklären und dann gehen einem so Lichter auf und man kriegt als Journalist so einen Adrenalinausstoß. Und genauso war das jetzt. Ich habe mich eben ausführlich mit dieser bulgarischen Zelle jetzt in einem ersten Schritt beschäftigt und zwar deswegen, nicht weil ich auch von denen ausspioniert wurde, sondern weil die das eigentliche Rückgrat vieler Operationen waren in Wien, aber nicht nur in Wien, auch in anderen europäischen Städten. Und das alles ist verknüpft mit der Causa Ott. Ich sag's auch nochmal, ich sag's gern inflationär, weil ich habe diese Woche schon wieder eine Klage bekommen. Für Egisto Ott, der alles bestreitet, gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Aber gut, wenn man das glauben will, was die Staatsanwaltschaft so sagt oder glaubt oder auch warum sie eine Anklage forciert hat, dann war Ott ein wichtiger Zuträger für den russischen Geheimdienst und der hat einen Chef gehabt, oder so glaubt man das zumindest, das sollte Jan Marschalek sein.
Gut. Also nicht der russische Geheimdienst, sondern Egisto Ott in dem Fall.
Egisto Otto hat einen Chef gehabt, Herr Marschalek, der hat auch einen Chef gehabt, das war der russische Geheimdienst. So, aber wie das bei Chefs so ist, Max, das kennst du eh, die eigentliche Hacke macht dann wer anderer vor Ort. Also das Observieren, Einbrechen, Technik platzieren, Leute beschatten, Bargeld transportieren, das dürfte zum Großteil diese Bande an Bulgaren gemacht haben, über die wir heute reden. Und bei denen haben Ermittler halt etwas gefunden, was sie bei Marschalek, also von ihm direkt nie kriegen könnten, weil der ist ja weit weg, nämlich unfassbar viele Daten.
Genau, vielleicht noch ganz kurz, wenn wir da jetzt immer über eine Bulgarenbande sprechen, dann ist das nicht irgendwie ein rassistisches Wort, das wir da in den Raum
so
werfen.
Nein, so sind wir nicht.
Es sind einfach tatsächlich vor allem Bulgaren und Bulgarinnen, die diese Bande bilden. Deswegen nennen wir sie Bulgarenbande. Und ihr Chef, du hast schon gesagt, Orlin Rusev heißt der, bei dem wurden unfassbar viele Daten gefunden, einfach weil der kein Gespür für Datensicherheit hatte, oder?
Ja, das ist eigentlich ein bisschen witzig, finde ich. Man hat 221 Telefone, fast 500 SIM-Karten einkassiert. Und ich meine, für die Mittler muss es großartig gewesen sein. Die finden das alles und kommen drauf, der Typ hat noch nie was von selbstlöschenden Nachrichten gehört und haben plötzlich zigtausende Chats in der Hand. Jedes Schriftel ein Giftel, sagt man in Wien. Und das war halt auch in diesem Fall so. Also das war so ein echter Schatz, über den sie da gestolpert sind.
Da muss man nochmal grundsätzlich dazu sagen, viele oder einige von diesen Chats sind jetzt auch in der Anklage gegen Ott relevant. Ott bestreitet die Authentizität dieser Chats. Da vielleicht noch kurzer Kontext, woher die eigentlich stammen. Anna, du hast schon gesagt, die wurden auf dem Handy oder auf den Handys eigentlich von Orlin Rusev festgestellt. Da chattet er in großen Teilen auch mit einem Mann, wo in einem Prozess in London angenommen wurde, dass das Jan Marschalek ist. Der heißt Robert Titsch in den Chats größtenteils. Er hat auch ein paar andere Aliase, aber die meisten Chats sind eben zwischen Orlin Rusev und Robert Titsch. Robert Titsch soll Jan Marschalek sein. Und da über diese Chats werden wir viel reden. Wie gesagt, ob das wirklich Jan Marschalek ist, davon gehen die Ermittler in Wien aus. Es kann sein, dass das Gericht in Wien das anders sieht. Wie gesagt, Egisto Ott streitet die Authentizität dieser Chats ab.
Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es schon mehrere Verurteilungen in London gegeben hat. Also da hat es schon ein Gericht gegeben, das Leute genau deswegen zu mehrjährigen Haftstrafen verknackt hat. Würde mich ehrlicherweise wundern, wenn man in Wien zu einem anderen Ergebnis kommt. Aber natürlich will ich da nichts vorwegnehmen. Und es gilt auch die Unschuldsvermutung.
Genau, das war einfach nur so ein Kontext. Ich finde es ja eigentlich mal grundsätzlich ein bisschen ironisch, dass Marschalek genau über diese Bulgarenbande so gestolpert ist.
Ja, schon. Es wirkt ein bisschen unprofessionell.
Ja, und also ich finde das Ironische an ist ihre Selbstbezeichnung. Die haben sich nämlich Minions, also Lakaien genannt. Bei der einen oder anderen Hörerin wird jetzt, oder bei dem einen oder anderen Hörer wird jetzt vielleicht das Wort Minions klingeln. Das ist nämlich tatsächlich auch auf diesen Film oder auf diese Filmreihe angespielt. Also diese kleinen, gelben, knuffigen Cartoon-Wesen. Die kennst du wahrscheinlich so auch, oder?
Fix, super sind die.
Die kommen auch in den Chats vor, eben einerseits, weil sie die Bande so nennt, aber Marschalek und Rusev schicken sich da auch lachende Minions hin und her. Und was ich eben so lustig finde, diese Minions arbeiten in dem Film für einen Superschurken, der heißt Gru, geschrieben G-R-U. Das ist tatsächlich der Name vom russischen Militärgeheimdienst, das ist auch eine Anspielung in den Filmen. Und die Minions stehen in diesen Filmen ihrem Boss aber mehr im Weg, als dass sie ihm helfen. Und das war ja hier in Wien eigentlich genauso. Also diese Minions, diese Bulgarenbande ist durch Europa gezischt und sozusagen, was wir jetzt haben, ist eigentlich ihr Missgeschick.
Das heißt, du hast den Film gesehen?
Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 von denen gesehen.
Okay, ja. Ist keine Recherchezeit, ich sag's dir. Ja gut, also ja, das ist ja lustig. Einige der Minions sind ja geständig. Auch Rusev ist geständig und er wurde trotzdem zu einer langen Haftstrafe in London verknackt. Wir haben es zuerst schon besprochen, wäre er nicht geständig gewesen, wäre es vielleicht noch länger gewesen. Aber eben auch in Österreich haben die Ermittler einen Teil dieser Minions erwischt.
Ja, du sprichst von Zveti D. Punkt. Diese Bulgarin ist ja ein zentraler Teil im österreichischen Teil der Ermittlungen. Du hast gesagt, sie wurde erwischt, sie wurde festgenommen. Wie kam es denn dazu, dass sie festgenommen worden ist?
Also, Die Chats wurden in Großbritannien sichergestellt. Dann gab es da Polizisten, die genauso wie ich nicht geschlafen haben, sich das alles angeschaut haben und nicht fassen konnten, was da alles steht und haben eben festgestellt, da gibt es einen großen Österreich-Konnex. Dann haben sie die Chats nach Österreich geschickt und dann sind hier die Ermittlungen losgegangen. Und dann hat man eben herausgefunden, wer diese eine Person sein soll, nämlich Zveti D. Im Dezember 2024 haben dann Beamten der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, also von der DSN, ihre Wohnung in einem Wiener Außenbezirk gestürmt. Man nimmt sie dort fest, man stellt Geräte sicher und man beginnt dann auch, sie stundenlang zu vernehmen. Und wie das so ist, wenn man stundenlang vernommen wird und immer wieder dieselben Fragen gestellt kriegt, dann fangen so Leute an, sich in widersprüchliche Geschichten zu verwickeln, weil sie das letzte Mal vergessen haben, was sie vorher eigentlich gesagt haben. Und das war auch hier so. Also zuerst erzählt sie von einem Studentenprojekt, zu dem sie von einer Freundin motiviert wurde. Dann sagt sie, na, sie hat ja geglaubt, dass sie für Interpol arbeiten würde. Und zum Schluss schildert sie sich selbst eher als eine Art nützliche Idiotin.
Ja, wobei diesen Part der nützlichen Idiotin, ich finde, den spielt sie auch zu Beginn ihrer Befragung eigentlich ganz gut. Nur so ein Beispiel, als sie gefragt wird, was für Social Media Plattformen oder was für Social Media Profile sie eigentlich hat. Da sagt sie etwa auch, dass sie ein TikTok-Profil mit dem Namen ihrer Katze angelegt hat. Könnte man sich jetzt fragen, was das für die Ermittler in einer Spionageaffäre für Relevanz hat. Aber so grundsätzlich, du hast schon gesagt, sie spinnt da irgendwelche Geschichten, die nicht ganz zusammenpassen. Das heißt, die Ermittler glauben eigentlich nicht.
Nein, man hat ja auch so gewisse Taktiken als Ermittler. Das wäre irgendwie komisch, wer setzt sich schon hin und sagt, ja, ich gebe zu, ich spioniere für die Russen. Also gut, das wäre eine eigenartige Erwartungshaltung. Aber es gibt eben auch diese vielen, vielen Chats, schwarz auf weiß. Und von Standortdaten wusste man auch, wo sich Zveti wann aufgehalten hatte. Sie wussten, was sie fotografiert hat, weil man dann auch aus ihrem Handy viele Fotos rausbekommen hat. Sie wussten später, bei welchen Übergaben sie anwesend war, teilweise, weil sie es auch selbst erzählt hat, wo sie nicht mehr raus konnte. Und ihr Versuch, das runterzuspielen, muss man sagen, war am Ende des Tages einigermaßen aussichtslos.
Aber sie ist heute trotzdem auf freiem Fuß.
Ja, das hat alle ein bisschen gewundert, die sich mit diesem Fall beschäftigen. Jetzt, wo man die Akten vorliegen hat, macht's mehr Sinn. Sie scheint nämlich mit der Polizei zu kooperieren und das macht sie auch zu einer Schlüsselfigur.
Vielleicht noch, bevor wir da jetzt drüber reden, was sie denn so alles über andere Leute ausgesagt hat. Zveti D. war doch auch die Bulgarin, die dir nachspioniert hat, oder?
Ja, zu Beginn. Dann haben später offenbar andere übernommen. Also Zveti D. war an meinem Arbeitsplatz, ist dort gegenüber in einem ehemaligen Arbeitsplatz bei der Presse, in einem ausgezeichneten Fischlokal gesessen. Das Lubin kann ich nur wirklich sehr empfehlen, hat sich beschwert, dass die Rechnungen so teuer sind und hat dort viel Zeit verbracht. Allerdings, in Retrospektive habe ich rekonstruiert, da war ich auf Urlaub, da kann sie lang vor meiner Arbeit sitzen, weil da bin ich zu diesem Zeitpunkt nicht hingegangen, sondern bin im Meer geplanscht. Aber was man auch sieht, ist, dass später offenbar andere übernommen haben, die auch an meiner Privatadresse waren. Sie sprechen davon, dass sie Fahrräder im Einsatz hatten, dass sie andere Überwachungsspionage oder Geräte im Einsatz hatten. Sie sprechen insgesamt davon, dass sie von jenen, die sie überwacht haben, viele, viele Fotos haben. Und die konnte die Polizei nicht sicherstellen. Ja, man weiß nicht, gibt's die? Wenn ja, wie schauen die aus? Wer hält die in Händen? Was haben die da fotografiert? Und das ist gerade, wenn es um das private Umfeld geht, natürlich unangenehm.
Was macht das mit dir persönlich, wenn du weißt oder eigentlich nicht weißt, was für Fotos es da gibt?
Ja, ich versuche immer darüber zu witzeln, weil alles andere wäre zu traurig. Zeige ich einfach, ich hoffe, ich schaue ganz gut aus drauf. Ja. Nein, aber es ist natürlich unangenehm und man weiß ja auch, dass man längerfristig offenbar in Russland auf einer Liste steht. Ja. Das heißt jetzt nicht unmittelbare Bedrohung immer, aber es bedeutet, dass man in gewisse Länder vielleicht nicht mehr fährt und das ist nicht nur Russland und auch andere Sachen, aber ja, mein Job ist es mir wert, ich mache ihn so gern.
Gut, du hast in diesen Akten nicht nur Dinge über dich herausgefunden oder
ja,
was über
das
dich
war
herausgefunden
das Wenigste,
wurde.
So wichtig bin ich nicht. Ja.
sondern du hast eben auch herausgefunden, wie gesagt, Zveti D. hat auch ausgesagt, wie diese Zelle insgesamt funktioniert hat. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen aufdröseln, wie sieht die Gruppe aus und wie sieht die Arbeit dieser Gruppe aus?
Ja, also erstens, diese Gruppe war extrem mobil. Wien war vielleicht ein bisschen so ein Hotspot oder ein Ausgangspunkt, aber sie ist quer durch ganz Europa gezogen. In Wien, London, Berlin, Montpellier, Sofia, auch in Montenegro hat sich ziemlich viel getan. Das ist wichtig, weil da gibt es viele, viele Stränge, die wir heute nicht besprechen.
Genau, über Montenegro vielleicht noch ganz kurz Einschnitt. Da haben wir ja schon in einer Folge drüber geredet, über Dimitri Senin, der aus Montenegro dann flüchten musste, weil Montenegro offenbar so stark von Russen unterlaufen
genau,
ist.
Genau, aber nicht nur er, also gibt es auch andere Sachen. Aber egal an dieser Stelle, Sie können aber gern das Profil lesen oder den Rest von unserem Podcast hören, es freut uns. Jedenfalls, was man sieht, dass diese Gruppe schon mit einer großen, beeindruckenden methodischen Vielfalt gearbeitet hat. Ja, die hatten vorbereitete Airbnbs, präparierte Mietautos, präparierte Fahrräder, versteckte Kameras und WLAN-Sendern in so Flaschen. Sie haben herausgefunden, wenn Leute wohin fliegen, die sie observieren wollen, da sind sie dann vorher hin und haben Hotelzimmer präpariert. Sie haben sehr professionell Routen observiert, wie Arbeitswege und ähnliches. Sie haben ja eben scheinbar belanglose Gegenstände als Abhörstationen benutzt. Es gibt ganz präzise Zeitpläne, manchmal auch im Minutentakt und ja, auch sehr spannend. Das war nicht nur eine kleine Gruppe, die keine anderen Leute dazugezogen hat, damit niemand drauf kommt, dass sie das machen, sondern die hatten ordentlich Unterstützung, externe Unterstützung, und zwar deutlich mehr, als man bisher geglaubt hat.
Wie kann man sich das vorstellen? Sind das irgendwie die, also ruft man da an und dann hat man irgendwie den Spionage, externe Spionage-Unterstützung?
Meinst du, was das wäre eine Jobplattform im Darknet? Yes. Nein, das war es nicht, aber es finden sich sehr, sehr viele Hinweise, zum Beispiel auf Personen in bulgarischen Behörden, und zwar verschiedensten. Ja, da geht es von Richtern über den Geheimdienst, über Grenzpolizisten, über ich weiß es nicht. Es geht um Airline-Mitarbeiter, die Flugpläne liefern, um einen korrumpierten Swissport-Mitarbeiter. Dann sind es auch manchmal ganz, ganz einfache Leute, ja, dass man einen DHL-Kurier besticht, der einem ein paar Erkundungen im Haus macht und ein paar Fotos macht. Oder Kleinkriminelle in Bulgarien oder Taschendiebe aus Albanien. Also das ist sehr spannend. Aber was für Österreich, glaube ich, am relevantesten ist, und da war ich ehrlicherweise selber erstaunt, es gibt ordentlich viele Hinweise auf weitere Zuträge aus Österreich, auch die nach wie vor im Sicherheitsapparat höchstwahrscheinlich sitzen. Wenn man das so auf der Zeitlinie verfolgt, dann können es nicht die Personen sein, die man schon kennt.
Weil die teilweise zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in Österreich waren, wenn man
nicht
jetzt
in den Behörden waren, nicht an die Infos gekommen sind, an anderen Stellen waren. Also das ist einigermaßen bedenklich.
Und wenn du meinst Zuträger, das heißt, die Informationen weitergegeben haben?
Ja,
oder?
Informationen weitergegeben. Also Marschalek sagt zum Beispiel an mehreren Stellen, das sind nur die kleinen Dinge. Er wird dieses und jenes abchecken mit österreichischen Polizisten und kurz später hat er dann eine Info. Das ist schwierig, finde ich. Ja. Also es schaut so aus, als wäre das ein Netzwerk, das schon über Jahre ordentlich gewachsen ist und das man wahrscheinlich auch ganz gut gepflegt hat.
Und jetzt hat man dieses Netzwerk, die Ermittler beschreiben das, aber was ist deren Auftrag, was machen die dann?
Kurz zusammengefasst, Ziele finden und ausspionieren. Zweitens, Daten stehlen, Geräte, Festplatten, Flugdaten, Metadaten, alles, was man finden kann. Drittens, Informationen weiterreichen, ja, oft direkt an den FSB, aber auch an den GRU und an die, jetzt habt's mich, Militärexportfirma Russlands, deren etwas komplizierten Namen ich leider vergessen habe.
Gut, bevor wir jetzt auf russische Militärexportfirmen gehen, jetzt ist Wien ja doch, du hast schon beschrieben, nicht der einzige Schauplatz, aber schon ein Hauptschauplatz. Mhm. Warum ist denn ausgerechnet Wien da so zentral?
Na gut, Wien gilt lange als Hauptstadt der Spione, das hat rechtliche Gründe, hat Gründe der Neutralität, dass wir hier viele internationale Organisationen haben, das ist eh alles weitreichend bekannt, aber in dem Fall ist es auch so, weil mehrere Zielpersonen hier lebten, die für Russland offenbar hochinteressant waren. Das war an aller vorderster Front der Investigativjournalist Christo Grosev. Also den haben sie wirklich über Monate mit allen Mitteln verfolgt. Es waren hochrangige Sicherheitsbeamte in Österreich bis hin zum an diesen Tagen gerade noch aktuellen DSN-Chef Omar Hedzsavi Birchner. Auch andere ehemalige hochrangige Sicherheitsbeamte, Politiker, Mitarbeiter des Nachrichtendienste, Leute mit Zugang zu westlicher Technologie. Und ja, Wien hat da vielleicht auch ein bisschen ein strukturelles Problem. Das ist klein genug, um Menschen zu beobachten, aber auch irgendwie groß genug, um dann nicht aufzufallen.
Also du meinst, in Villach oder so wird es leichter, in Eisenstadt wäre es vielleicht leichter, dass man auffliegt?
Ja, ich weiß nicht, wenn da so eine Bulgarenbande rumstiefelt, fällt es wahrscheinlich schon eher auf, dass jemand anders redet, ich weiß nicht.
Gut, aber jetzt haben wir gesagt, okay, deswegen waren sie in Wien sozusagen, das haben sie in Wien gesucht. Aber welche Operationen gab es denn konkret jetzt in Wien, die du da herausgefunden hast?
Naja, nachweislich gab es bei diesen Leuten zumindest zwei Einbrüche. Das eine war bei Christo Grosev und bei einem anderen österreichischen Sicherheitsbeamten, den ich nicht nennen möchte. Aber es gibt auch starke Hinweise, dass es mehr gab, nur hat niemand nach den Spuren gesucht. Also das ist jetzt das, wo wir nur von den Zielpersonen reden. Es wurde tagelang permanent observiert. Sveti und ihre Kollegen saßen tagelang im Airbnb gegenüber von Zielpersonen mit Kameras, mit Mikrofonen. Das ist teilweise fast schon lächerlich professionell.
Das andere Thema, das ein bisschen hängen bleibt neben den, ja, wie die da überhaupt gearbeitet haben, sind ja auch diese Geldflüsse. Du schreibst von einer Sporttasche und 25.000 Euro, die einfach so im Rücksitz herumliegen.
Also prinzipiell sieht man, dass insgesamt hunderttausende Euros in diese Operationen in Wien geflossen sind. Ja, sehr oft in Kryptowährungen, der Rusev bezahlt wurde, an anderer Stelle wurde Bargeld aus Berlin transportiert. Und es gibt derzeit aktuelle Ermittlungen, die zeigen, dass das, was hier passiert ist, Teil eines sehr, sehr großen Geldwäschenetzwerks gewesen sein könnte, eines internationalen. Aber diese Sporttasche mit diesen 25.000 Euro, das sind schon Summen, die ausreichen, um kleine Behördenapparate zu korrupten Netzwerken zu machen. Und das ist schon ganz spannend, wenn man sich das anschaut. Also gerade diese Geschichte mit der Sporttasche, wer hat denn das Geld bekommen? Und unsere aufgeflogene Agentin sagt, Zitat, das Geld, das war für die österreichischen Polizisten bestimmt. Und sie sagt Polizisten und zwar im Plural.
Okay, aber wissen wir, wer das gewesen sein könnte, wer das war?
Nein, wissen tun wir es nicht. Wir haben Vermutungen, wir haben Hinweise, wir haben Chatstellen, aber wir haben überhaupt keine bestätigten Namen. Und das ist ja tatsächlich eines der größten Risiken, ja, dass Personen innerhalb österreichischer Behörden Informationskanäle geöffnet haben und diese vielleicht bis heute noch offen sind. Auch die vielen Chats von Marschalek deuten eben darauf hin, dass das, was man bisher gefunden hat, eher nur die Spitze des Eisbergs ist. Ja, ich habe es zuerst kurz erwähnt, aber er spricht immer wieder von Quellen im österreichischen Nachrichtendienst. Er spricht davon, Informationen direkt bei Polizeispezialeinheiten wie Vega und Cobra abzuprüfen und dann kommen auch irgendwie Infos retour. Also,
aber wir wissen nicht, woher er die Infos dann tatsächlich gehabt hat.
Nein, und leider wissen es die Ermittler offenbar auch noch nicht, aber sie bemühen sich sehr, es herauszufinden.
Gut, überhaupt wissen wir bei vielen von diesen Operationen, die da durchgeführt worden sein sollen, nicht genau, was eigentlich wirklich passiert ist, oder? Du schreibst ja zum Beispiel in deinem Text auch davon, dass Marschalek die österreichische Regierung überwachen wollte.
Ja, also es gibt Operationen, die sind relativ gut ausermittelt, weil so engmaschig kommuniziert wurde, dass man fast, du hast das zuerst gesagt, minütlich nachvollziehen konnte, was ist da gerade los, wer hat was gemacht, wer soll wem Geld geben, wo soll es abgeholt werden, mit wem wird kommuniziert. Und dann gibt es andere, da gibt es eher nur so Hinweise. Und Marschalek schreibt eben in einem Chat am 3. Oktober 2022, ich wurde noch einmal auf die Überwachungsvideos der verschiedenen Regierungsleute in Österreich angesprochen. Kurz zur Einordnung, das war am 3. Oktober 2022, damals war Karl Nehammer noch Kanzler. Die ÖVP hat mit den Grünen von Werner Kogler regiert und ja, diese Anfrage ging an diesem Tag an Rusev.
Wissen wir, was das für Überwachungsvideos sein können? Weil das ist ja irgendwie jetzt ein sehr breiter Begriff.
Ich habe auch keine Ahnung. Ja. Wir wissen nicht, was Marschalek mit Überwachungsvideos von verschiedenen Regierungsleuten meint. Ja. Aber Marschalek, der ja da eigentlich in Moskau hockt und der meistgesuchte Spion Europas ist, hat da offenbar Zugriff darauf. Also er bittet Rusev auch ganz konkret, diese Videos hochzuladen. Ja. Er sagt, es wäre toll, wenn unsere Freunde die Videos hochladen könnten, bevor wir sie bei einem minionesken Unfall verlegen. Also das klingt schon so, als würden die Videos schon existieren, wenn sie so weit sind, dass man sie bereits hochladen kann.
Da ist jetzt übrigens wieder das Wort gefallen, minionesk. Also wie gesagt, Marschalek benutzt das selbst und er meint da wohl tatsächlich, dass sie diese bulgarischen Minions so botschert anstellen wie ihre gelben Namensvettern aus dem Film.
Ja, davon kann man ausgehen. Noch einmal, über den Inhalt weiß man nichts, aber Marschalek signalisiert schon auch, dass es ihm jetzt nicht so ganz dringend ist mit diesen Videos. Also er schreibt, nichts Ernstes, aber es ist ein einfacher kleiner Sieg, wenn wir es ihnen zeigen können.
Gut, aber es ist ja fast beruhigend, wenn es nichts Ernstes ist.
Naja, ich finde es jetzt nicht so unbedingt beruhigend, wenn man davon ausgehen kann, dass österreichische Regierungsbeamte bei man weiß nicht was vielleicht gefilmt wurde. Aber ja, ich gebe zu, ich habe in diesem Akt durchaus Beunruhigenderes gelesen als das.
Ja, eben zum Beispiel die Geschichte des Sina S-Laptops. Auch über die Geschichte haben wir in vergangenen Folgen schon etwas öfter gesprochen. Nur ganz kurz, einer von diesen Laptops soll in einer Wohnung, die einem Verwandten von Ott gehört, an diese Bulgarenbande übergeben worden sein. Ott bestreitet das, es gilt die Unschuldsvermutung. In weiterer Folge soll das Gerät dann nach Moskau gelangt sein. Mhm. Und vielleicht, Anna, nochmal ganz kurz, warum sind diese Laptops denn so wichtig?
Naja, also das ist westliche Technologie. Das sind hochsichere Laptops, die von deutschen Behörden für die Kommunikation sensibler und verschlüsselter Daten entwickelt wurden. Also sie sind eben verschlüsselt, sie sind zertifiziert. Wenn man so einen Laptop kaufen will, dann muss man anfragen und eine gute Begründung haben. Und sie sind vor allem als Dual-Use-Güter eingestuft. Das heißt, wenn man das exportieren möchte in Länder wie, ich sage jetzt, Russland oder China oder den Iran, dann braucht man dafür eigentlich eine Bestätigung und das hat oder eine Genehmigung, die wird normalerweise nicht erteilt und zwar vom Staat. So sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Das hat auch gute Gründe, weil man eben nicht möchte, dass diese Technologien in die Hände dieser Länder fallen. Trotzdem landet einer dieser Sina-Laptops in Lubjanka. Das ist das Hauptquartier des FSB in Moskau, zumindest laut den Chats, die Marschalek und Rusev sich einander geschrieben haben.
Genau, über diese Chats haben wir schon in unserer zweiten Folge ausführlicher gesprochen, beziehungsweise über den Weg dieses Laptops. Aber in den neuen Akten gibt es ja auch dazu mehr, oder?
Ja, genau. Also Rusev hat dann, weil er ja immer versucht, seinem Chef zu gefallen, ich meine, das ist eigentlich keine schlechte Eigenschaft von Mitarbeitern.
Naja.
Ein Scherz. Versucht halt dann einen Laptop aufzustellen, ja, und versucht das über seine Kontakte in Bulgarien und möchte, dass der bulgarische Staat das kauft und irgendwie haut das alles nicht hin. Und dann plötzlich sucht ein ehemaliger FPÖ-Pressesprecher bei der Firma Sekunet, um eine Genehmigung an 5 dieser Laptops erwerben zu dürfen.
Und Sekunet ist der Hersteller.
Ist der Hersteller des Sina-Laptops. Er möchte 5 dieser Laptops haben, er sagt, für ein journalistisches Projekt. Und er sagt später auch persönlich aus, dass er einen dieser Laptops, er hat 3 dieser Laptops an Egisto Ott gegeben, weil er gesagt hat, er könnte auch ein toller Journalist sein. Genau, und über ihn soll Egisto Ott eben auch an die Geräte gekommen sein. In einer Wohnung in Wien, die Verwandten von Ott gehört, soll der Laptop dann an die Minions übergeben worden sein. Und an diesem Punkt gibt es jetzt nämlich News.
Und zwar?
Ja, Tsveti D., die Bulgarin, die auch mir nachspioniert hatte und die mittlerweile geständig ist.
Gut, Tsveti D. ist geständig, aber was hat sie jetzt mit dem Sinal S-Laptop zu tun?
Naja, sie war bei beiden Übergaben, also sie war zweimal bei einer Übergabe von Dingen an diese Adresse, wo auch der Sina-Laptop übergeben wurde. Und sie spricht auch davon, dass eben Geld an Polizisten gegangen ist. Und ja, der einzige Polizist, der hier normalerweise rumrennt, ist eben Egisto Ott. Es gilt die Unschuldsvermutung. Er sagt, er hat damit überhaupt nichts zu tun, ebenso wie sein Schwiegersohn. Aber etwas eigenartig ist das schon. Es wurden an dieser Adresse auch einmal 25.000 Euro eben in der Sporttasche und einmal 50.000 Euro in einem McDonald's-Sackerl deponiert. Einmal gab es einen Laptop dafür, einmal 3 gestohlene Handys aus dem Innenministerium. Und wer der Überbringer und der Übergeber war, das wissen wir jetzt nicht genau, das müssen die Gerichte dann beurteilen. Aber die Staatsanwaltschaft geht schon davon aus, dass Egisto Ott sich an dieser Adresse aufgehalten hat und nicht irgendein unbekannter Fremder in der Wohnung
seines Schwiegersohns war. Jedenfalls wissen wir eben, dass Tsveti D. dort war, nicht in der Wohnung, sondern sie hat unten gewartet im Auto. Allerdings decken sich sozusagen die Fahrzeiten mit den Chats, die wir von Rusev und Marschalek kennen.
Genau, und es ist auch wirklich die ganz genaue Adresse. Marschalek schickt die ganz genaue Adresse und auch den Namen der Person, die dort wohnt. Und das ist eben der Name des Schwiegersohns von Egisto Ott. Heißt nicht Ott.
Gehen wir jetzt ein bisschen weg von diesem Laptop und hin zu einem, ja, im dunklen Kapitel deiner Recherche. Und zwar gab es da einen geplanten Anschlag auf Christo Grosev. Was weißt du darüber?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass Grosev Jan Marszalek offenbar ein besonderer Dorn im Auge war. Er war fast besessen von ihm, würde ich sagen. Also die haben über Grosev gechattet, wie ich weiß nicht was. Und sie überlegen halt an ganz, ganz vielen Stellen, was man ihm denn Böses antun könnte. Das geht von Dingen, dass sie ihn journalistisch auf eine falsche Fährte locken wollen oder irgendwelche Lügen über ihn verbreiten wollen. Das ist allerdings noch das Harmloseste. Dann lassen sie ihn monatelang von den Minions überwachen. Dann brechen sie in eine Wohnung ein. Dann stehlen sie dort einen Laptop.
Und ich meine, dieser Teil, der war ja eigentlich auch bei dir großteils geplant, oder? Also dich zu verfolgen, bei dir einzubrechen, dir Dinge zu stehlen.
Ja, ich meine, ich finde es ja noch immer interessant, dass man Laptops physisch stiehlt und nicht einfach hackt. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das nicht irgendwann passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob jemand in meiner Wohnung war, weil ich weiß, dass in beiden Fällen, wo eingebrochen wurde, die das gar nicht bemerkt haben, sondern dass später erst die Spurensicherung festgestellt hat. Bei mir war keine Spurensicherung, aber mir wäre nicht aufgefallen, zumindest, dass was weg ist. Christo Grosev ist es übrigens auch nicht aufgefallen, dass sein Laptop weg ist, bis das aus den Chats rekonstruiert wurde. Es war offenbar ein Alter, der nicht mehr in Verwendung war, für ihn Gott sei Dank.
Aber, also, du hast schon gesagt, bei dir wurde vielleicht nicht eingebrochen, aber sie haben auf jeden Fall quasi geplant, dich zu verfolgen und auch überlegt, wo sie einbrechen könnten eigentlich, oder?
Genau, ja. Sie waren an meiner privaten Adresse und schrieben, dass sie bald die Ninjas auf mich schicken wollen. Da geht es nicht um japanische Assassine mit Wurfsternen, sondern das ist so ein bisschen in der Gangstersprache die Bezeichnung für besonders flinke Taschenstiebe. Diebe, wollte ich sagen. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass mir was gestohlen wurde, zumindest nicht physisch. Ja, und also ein Diebstahl ist schlimm, gerade für einen Investigativjournalisten wie Grosev, könnte Quellen enttarnen, das wäre wahrscheinlich der Zweck. Aber sie wollten ihm noch viel Schlimmeres antun, sie haben nämlich geplant, ihn umzubringen. Ja, bei mir haben sie das nicht geplant, Gott sei Dank, wäre schade um mich, finde ich.
Um Grosev auch. Aber du hast gerade gesagt, die haben ja wirklich überlegt, ein Attentat auszuüben. Und in den Chats wird ja auch darüber gesprochen, wie denn das möglich wäre, oder?
Genau, also sie wollten das Nervengift Novichok, der bei den Russen sehr beliebt, wenn man jemanden unauffällig umbringen möchte. Man könnte ihm es auf eine Mütze oder gleich in eine Unterhose schmieren, darüber wird gesprochen. Sie sprechen darüber, ob man ein Auto präparieren könnte, also dass man auf das Lenkrad dieses Nervengift gibt und wenn er einsteigt und damit fährt, also sozusagen ein tödliches Lenkrad in Händen halten würde. Ja, es heißt nicht, dass es unmittelbar bevorstand, aber allein, dass man das in einer gewissen Ernsthaftigkeit offenbar diskutiert, ist wirklich, wirklich erschütternd.
Vielleicht nur kurz zu Novichok, weil das hoffe ich für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nichts ist, was man sich plastisch vorstellen kann. Das liegt in der Natur der Sache, lange wusste man nämlich nicht einmal, wie dieses Nervengift überhaupt wirkt. Das wurde von den Russen entwickelt und erst nach der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny haben Ärzte im Westen 2020 erstmals öffentlich und nachzeichnen können quasi, was dieses Gift eigentlich einem Menschen antut. Ich lese das nur kurz vor, um damit man sich vorstellen kann, was da eigentlich geplant wurde. Also Nawalny fiel demnach in ein Koma, der Herzschlag verlangsamte sich massiv, auch seine Körpertemperatur sank drastisch und die Ärzte, das war in der Berliner Charité damals, die haben gemeint, Nawalny hat diesen Angriff wohl nur deswegen überlebt, weil er schnell mit dem Gegengift behandelt wurde und künstlich beatmet wurde. Also das ist wirklich, das muss man sich wirklich gefährlich vorstellen. Das ist tatsächlich einfach lebensbedrohlich. Und so wie du es beschrieben hast, war diese russische Zelle in Wien, also diese Bulgarenbande, Marszalek und Rusev, offenbar bereit, so ein Gift einfach in Wien einzusetzen, oder?
Ja, offenbar. Also das ist etwas, was Marszalek und Rusev zumindest diskutiert haben, soweit ich es sehen konnte. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich kenne nicht die ganze Bandbreite an Chats, ziemlich viel, aber nicht alles. Gab es dann keine keine konkreten Aufträge von oben, das zu machen. Prinzipiell war das so organisiert, es gab ein Diebstahlteam und ein Observationsteam. Das bestand aus mindestens 10 Personen in einer Operation. Bei einer anderen gehen die Ermittler davon aus, dass es 12 waren. Bisher identifiziert wurden so eher 3 Personen. Ja, also da gibt's schon noch einige, die da draußen frei rumrennen.
Okay, 3 Personen wurden identifiziert. Gibt es irgendeine Vorstellung, wer dann quasi der Rest ist, den man noch nicht kennt?
Also die Ermittler sprechen von nicht identifizierten Zuträgern. Das sind Personen im Sicherheitsapparat, Mitarbeiter in diplomatischen Vertretungen. Da ist ganz konkret die Rede von einer Mitarbeiterin in der bulgarischen Botschaft. Es sind Kleinkriminelle, da spricht Rusev immer wieder davon, nur die besten rumänischen und albanischen Taschendiebe einzusetzen. Also auch in diese Szene hat er offenbar gute Kontakte. Es geht um Leute, die Flugdaten manipuliert und ausgelesen haben, Techniker, die Geräte ausgespäht haben, und so weiter. Ja. Im Juli 2022 schreibt Rusev etwa an Marschalek, unser neues Undercover-Girl arbeitet an der bulgarischen Botschaft in Wien. Sie spricht fließend Deutsch. Gut, das habe ich zuerst erwähnt. Weiß ich nicht, vielleicht sprechen dort so viele so gut fließend Deutsch und es gibt so viele Frauen. Die Ermittler haben bisher noch nicht herausgefunden, wer dieses Undercover-Girl ist. Die Identität der Frau ist unbekannt und Gegenstand intensiver Ermittlungen. Das steht zumindest in einem Abschlussbericht. Und ja, die Operationen, die wir kennen, das sind ja auch wirklich nur die, bei denen zufällig Beweise gefunden wurden. Und wir glauben oder auch die Ermittler gehen davon aus, dass es noch andere Zellen gibt, die mit dieser Zelle gar nicht verknüpft waren. Also ja, es könnte Dutzende mehr geben.
Das ist ja auch so eine Frage, wir kennen, du hast gerade erwähnt, wir haben jetzt diese Einblicke eben vor allem über diese Chats und die Chats haben wir vor allem über Orlin Rusev damals sozusagen bekommen. Jetzt ist die Frage, ist das vielleicht, wie du sagst, ist das ein, haben wir irgendeine Forschung davon, ist das einfach nur eine Zelle von vielen oder gibt es im FSB ein Regionalbüro, wo man sagt, Jan Marschalek, du bist für Österreich zuständig?
So genau weiß ich es nicht. Aber es ist prinzipiell schon so, dass der FSB mit sogenannten Proxy-Agenten arbeitet. Marschalek wäre so jemand, das ist kein fix angestellter Mitarbeiter des FSB, der dort über viele Jahre ausgebildet wurde, sondern jemand, der zuarbeitet, aber auch Zellen führt, eben wie diese. Und es ist Strategie des FSB und es ist ja auch gescheit, dass man unterschiedliche Zellen hat, die voneinander nichts wissen und nichts miteinander zu tun haben, damit, wenn eine auffliegt, die nichts erzählen können über die anderen und weiter in aller Ruhe operieren können. Bei dieser Zelle muss man schon sagen, die hat ein relativ großes Netzwerk gehabt, auch über viele Länder, aber ja, da kommen noch einige Leute in diesem Akt drin vor und Personen, von denen man auch davon ausgehen kann, dass die einige weitere Leute an der Hand haben. Also das Netzwerk ist wirklich weit verzweigt. Und wenn man sich anschaut, es hat jetzt wirklich viele Jahre gedauert, um das ans Licht zu befördern. Und es ist, glaube ich, für Österreich irrsinnig wichtig, weil du im Detail einmal sehen kannst, wie sowas überhaupt funktioniert. Also das ist ein Lernprozess, den wir da haben, auch wenn es vielleicht nur die Spitze des Eisbergs ist. Aber ich glaube, wir müssen uns auch dessen bewusst sein, das ist erst der Anfang von vielem. Und man muss wachsam sein, wenn man nicht weiß, wer in Österreich in den Behörden noch rumsitzt und von innen dagegen arbeitet.
Wir werden da auf jeden Fall weiter darüber berichten. Und weil du, Anna, gerade gesagt hast, das ist nur der Anfang von vielem, oder nur die Spitze des Eisbergs. Tatsächlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend für den einen Hörer oder die andere Hörerin, aber es ist ja auch nur der Anfang unserer Berichterstattung darüber. Also wir haben jetzt ja sehr, sehr breite Einblicke in diese Ermittlungen bekommen und haben uns heute auf diese Wiener Zelle sozusagen konzentriert, aber da gibt's ja noch mehr.
Ja, also der Akt hat zigtausende, wenn nicht hunderttausende Seiten. Da sind viele, viele Informationen drinnen. Das ist alles sehr kompliziert, aber auch sehr spannend. Und wir werden das, so wie wir das in der Vergangenheit getan haben, so gut wie möglich für Sie aufbereiten. Sofern Sie das interessiert, bitte geben Sie uns auch gerne Feedback, wie Sie unsere Geschichten finden. Wenn Sie sie gut finden, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast, den Sie gerade hören. Der ist gratis. Wir haben einen neuen Newsletter, der ist ganz super. Der heißt Frühstück, der ist auch gratis. Und dann freuen wir uns aber auch wirklich unglaublich, wenn unsere journalistische Arbeit weiterhin unterstützt wird und sie uns dabei helfen, dass wir Missstände aufdecken können und auch über solche Sachen berichten können. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören heute jedenfalls.
Anna, danke fürs Dasein.
Voll gern.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.